Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Mit Maximilian Rieger. Schön, dass Sie mit dabei sind. Hunderte Millionen Menschen in Europa werden in der kommenden Woche an die Wahlurne treten, um ein neues EU-Parlament zu wählen. In Deutschland öffnen die Wahllokale am Sonntag, am 9. Juni. Frieden, Zuwanderung, Nachhaltigkeit, das sind die großen Themen, die bei dieser Wahl entscheiden. Die Europäische Union hat aber auch Einfluss auf den Sport, auf den Profisport, wenn es zum Beispiel darum geht, ob der Europäische Fußballverband UEFA eine Super League verhindern darf, aber auch auf den Amateursport, wenn die EU-Kommission Mikroplastik verbietet und damit Alternativen für Kunstrasenplätze gefunden werden müssen. Deswegen geht es in diesem Sportgespräch heute darum, welchen Stellenwert Sportpolitik in der EU einnimmt und wie eine EU-Sportpolitik in Zukunft aussehen könnte. Und dazu begrüße ich zum einen Volker Hellmund. Er leitet das Brüsselbüro des Europäischen Olympischen Komitees und ist auch der Vertreter des Deutschen Olympischen Sportbundes in Brüssel. Hallo, Herr Hellmund.
Hallo.
Und außerdem mit dabei ist Albrecht Sonntag. Er ist Professor für Europastudien an der ASCAR Managementschule in Angers und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Verbindung von der EU und dem Sport. Hallo auch nach Frankreich.
Ja, bonjour nach Köln.
Herr Sonntag, ich habe mir die Wahlprogramme aller deutschen Parteien angeguckt bzw. sie auf das Stichwort Sport durchsucht und nur Bündnis 90 Die Grünen und die Kleinpartei Bündnis Deutschland haben dem Sport zumindest ein kurzes eigenes Kapitel gewidmet und bei allen anderen Parteien wird der Sport vielleicht nur ein, zweimal erwähnt, wenn es um Jugendpolitik geht zum Beispiel oder auch gar nicht. Zeigt das schon ganz gut, welchen Stellenwert der Sport in der EU hat?
Ja, das zeigt vor allem, dass der Sport eben eine sehr, sehr junge Kompetenz der Europäischen Union ist. Erst mit dem Inkrafttreten des aktuellen Vertrags, also der Lissabon-Vertrag, ist der Sport überhaupt in den Artikeln aufgetreten. Das ist der berühmte Artikel 165, der Union eine geteilte, ergänzende Kompetenz zu den Mitgliedstaaten in Sportsachen zuweist. Also das ist eine ganz junge Geschichte und es ist verständlich, dass es auf der Agenda nicht ganz oben steht und es ist auch verständlich, dass die verschiedenen Parteien den Sport in erster Linie als eine nationale Geschichte betrachten und weniger als eine, die sich auf europäischer Ebene abspielt.
Ist es ein Problem, dass Sport so ein politisches Nischenthema ist, aus Ihrer Sicht, Herr Sonntag?
Im Prinzip nicht, würde ich sagen. Andererseits darf man sich dann auch nicht wundern, wenn der Sport in seiner aktuellen Entwicklung, insbesondere der professionelle Sport, sich auf einem Markt bewegt, dann doch auch den Regulationen des Marktes unterworfen wird. Und dann ist immer die Überraschung groß, wenn der Europäische Union sagt, ihr bewegt euch auf einem Markt. In diesem Fall müsst ihr die Regeln dieses Marktes beachten.
Herr Hellmund, wie ist das für Sie als Sportlobbyist in Brüssel? Wie nehmen Sie das Interesse an Sportthemen da wahr in Ihrer Tätigkeit?
Ich würde sagen, es ist sehr unterschiedlich je nach Themenbereich. Wenn man sich das Thema Fußball anguckt und die Reaktionen, die es seitens der Mitgliedstaaten, seitens der Europäischen Kommission gegeben hat im Verfahren zur Super League, dann hat man den Eindruck, dass der Sport ein ganz großes Thema in Europa ist. Wenn es um andere Themen geht, die eher in Richtung Breitensport gehen, dann kann man schon den Eindruck gewinnen, dass da das Interesse des Europäischen Parlaments und auch der Europäischen Kommission doch wesentlich geringer ist.
Worauf hat die EU denn in Sachen Sport überhaupt Einfluss? Herr Sonntag hat den Artikel schon genannt. Da geht es ja vor allem um, sagen wir mal, die soziale und pädagogische Funktion des Sports. Das ist natürlich relativ blumig formuliert. Was genau bedeutet das in der Realität, in der täglichen Arbeit?
Ja, in der täglichen Arbeit bedeutet das, und das ist eine wesentliche Änderung, die mit dem Lissabon-Vertrag 2009 gekommen ist, dass die Europäische Union in der Lage ist und auch auf rechtlicher Grundlage jetzt eine Förderung des europäischen Sports über das Erasmus-Programm vor allen Dingen durchzuführen. Und da sind immerhin über 500 Millionen Euro in den 7 Jahren der Laufzeit des Programms für den Sport bereit. Und darüber hinaus hat er gewisse Koordinierungsfunktionen und hat die Europäische Union die Möglichkeit, auch mit den verschiedenen Akteuren, das heißt dem Rat, Parlament, natürlich den Sportorganisationen in Kontakt zu treten, um bestimmte Vorgehen abzusprechen, aber alles unterhalb einer Grenze, die da heißt Gesetzgebung. Also es darf keine Harmonisierung auf Grundlage dieses Artikel 165 geben. Und insofern sind ganz andere Artikel, die Herr Sonntag eben, glaube ich, auch schon im Kopf hatte, bedeutsam für den Sport und vor allen Dingen für den professionellen Sport. Da geht es eben um die Grundfreiheiten im Binnenmarkt, da geht es um EuGH-Urteile im Bereich des Wettbewerbsrechts. Und insofern ist der Sport da schon, zumindest der kommerzielle Teil des Sports, durchaus Gegenstand der europäischen Politik.
Und da hatten wir ja jetzt mit der Super League auch einen wirklich großen Fall, den haben Sie auch angesprochen, Herr Hellmuth, der ja auch wirklich sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat im April 2021, als da eben die 12 Top-Fußballvereine aus England, Italien und Spanien die Gründung einer Super League verkündet haben. Und das Projekt ist dann sehr schnell zusammengebrochen. Einerseits, weil die Fans auf die Barrikaden gegangen sind, aber eben auch, weil es Widerstand aus der Politik und eben auch aus der EU-Politik gegeben hat. Bevor wir auf die juristischen Fragen kurz zu sprechen kommen, Herr Sonntag, hatten Sie auch den Eindruck, dass das vielleicht so ein Erweckungsmoment der EU-Sportpolitik war, weil die Ablehnung ja dann doch sehr laut und auch einhellig war?
Das kann man so ausdrücken, aber ich würde doch sagen, dass der erste Erweckungsmoment bereits 1995 stattgefunden hat mit dem Bosman-Urteil, das ja auch sehr viel kommentiert wurde und zu Recht sehr viel kommentiert wurde, weil es ein wichtiger Einschnitt war. Und
damals ging es ganz kurz darum, dass Spieler dann ablösefrei, nachdem ihr Vertrag ausgelaufen ist, wechseln konnten. Vorher wurden dann immer Ablösesummen aufgerufen, was den Transfermarkt groß beeinflusst hat. Und das aufgrund der Freizügigkeitsrichtlinien der EU. Das nur als kleiner Einschub.
Genau, es ging darum, einem Fußballspieler die Rechte einzuräumen, die jeder Arbeitnehmer hat bei auslaufenden Verträgen, nämlich den Arbeitgeber zu wechseln. Und dieser Moment war ein wichtiger, weil er gezeigt hat, dass ein Sport, der sich zum Business entwickelt, eben auch akzeptieren muss, dass er dann den wettbewerbsrechtlichen Regelungen unterworfen wird. Und durch die große Popularität des Fußballs wurde da sehr, sehr viel drüber geredet. Ein Erweckungsmoment mit der Super League, ja, kann man sagen. Ich denke, dass die Europäische Union, die Institutionen sehr langsam verstanden haben, dass der Sport eben doch mehr ist als nur ein Business, dass nicht alles an der gleichen Elle gemessen werden kann wie der professionelle Fußball und dass der Sport eben eine sehr wichtige kulturelle, soziokulturelle Funktion hat. Und ich denke, ich weiß nicht, ob Herr Hellmuth mir da zustimmen würde, mein Empfinden ist, dass die europäischen Gesetzgeber, die Akteure in Brüssel ein bisschen hin und her gerissen sind zwischen der Schützung der Funktionen des Markts, des Wettbewerbsrechts und gleichzeitig dem Auftrag, auch die soziokulturelle Funktion des Sports zu bewahren und hier auch schützend einzugreifen. Und da ist eine Schnittstelle, die hin und wieder zu einer gewissen Zerrissenheit führt.
Herr Hellmuth, wie nehmen Sie das wahr?
Ja, ich würde das auch so sehen. Vor allen Dingen das Urteil jetzt im Bereich der Super League hat eben eine größere Diskussion um das europäische Sportmodell wieder in Gang gebracht, wo es eben darum geht, diese Pyramidenstruktur des Sports mit ja einer gewissen Monopolfunktion von Verbänden, also auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene zu beurteilen und die Rolle der Sportverbände insgesamt für die Regulierung des Sports zu beurteilen. Und diese Diskussion, die wurde ja mit großer Vehemenz geführt. Und wenn man sich die verschiedenen Stellungnahmen aus dem Europäischen Parlament, aber auch vor allen Dingen auch von den Mitgliedstaaten im Hinblick auf das europäische Sportmodell anguckt, die jetzt in den letzten Monaten gekommen sind, dann ist das alles in eine Richtung, die sagt, wir wollen das europäische Sportmodell mit all seinen Facetten stärken. Und insofern hat diese Diskussion um diese Super League auch einen positiven Nebeneffekt gehabt, dass die europäische Politik sich darüber Gedanken gemacht hat, was es sozusagen wert ist, an diesem europäischen Sportmodell zu bewahren und wo es möglicherweise auch Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Und wir hier als Deutscher Olympischer Sportbund, aber auch als Europäische Olympische Komitees begrüßen durchaus das, was der Europäische Gerichtshof am 21. Dezember verkündet hat.
Das ist eben das Super League-Urteil und nicht nur das Super League-Urteil, sondern es gab auch noch ein zweites Urteil, da ging es um den Eisschnelllaufverband ISU. In beiden Urteilen wurde ja aber die Monopolstellung der Verbände in Frage gestellt. Also es ging ja sowohl bei der UEFA als auch bei der ISU darum. Bei der UEFA ging es darum, dass der UEFA vorgeworfen wurde, dass sie ihre Monopolstellung genutzt hat, um Konkurrenz aus dem Markt zu drängen, beziehungsweise eben gar nicht erst zuzulassen, die Super League. Und bei der ISU ging es um zwei niederländische Sportler, die mit lebenslänglicher Sperre gedroht wurde, wenn die an einem Wettbewerb teilnehmen, der nicht von der ISU genehmigt worden ist. So, und in beiden Fällen hat der EuGH in seinen Urteilen die Macht der Verbände eigentlich eingeschränkt. Warum ist das für die Verbände gut, wenn sie ihr Monopol jetzt auf einmal verlieren?
Ich glaube, das Urteil enthält ja viele Details. Und entscheidend für uns als Sport war, dass der Europäische Gerichtshof bestätigt hat, dass Verbände einerseits Regulator des Sports sein können, des jeweiligen Sports, und auf der anderen Seite auch Organisator der jeweiligen Wettbewerbe. Und damit hat der Europäische Gerichtshof bestätigt, was er in einem früheren Urteil im sogenannten Moto-Case auch schon gesagt hat, aber unter der Voraussetzung, dass die Verbände Good Governance-Kriterien beachten, antidiskriminierend agieren und nicht versuchen, durch Statuten, durch Regelungen Wettbewerb auszuschließen. Unter der Maßgabe kann auch weiterhin diese Monopolstruktur, die ja ein Teil des europäischen Sportmodells ist, auch weitergeführt werden. Aber Sie haben recht, es gibt doch starken Druck auf die Verbände, diese Governance-Kriterien durchzuführen. Aber das halte ich jetzt per se jetzt erstmal als nichts Negatives. Good Governance sollte an oberster Stelle im organisierten Sport stehen.
Ist das aus Ihrer Sicht, Herr Sonntag, ein Problem, dass eben solche wichtigen Veränderungen und auch solche Fragestellungen, die wir jetzt diskutieren, also inwieweit gibt es vielleicht Profitinteresse, dass es auch einen freien Wettbewerb auf dem Sportmarkt gibt, und inwieweit gibt es eben auch ein Interesse, dass es eben nur einen Europameister, nur einen Champions-League-Sieger, nur einen deutschen Meister, wenn wir es auf nationales Recht runterbrechen, gibt und nicht wie im Boxen, dass wir da so eine Versplitterung sehen. Also inwieweit ist es ein Problem, dass solche wichtigen Fragen durch Gerichte geklärt werden und nicht durch politische Entscheidungsträger?
Ja, also es ist für mich kein Problem, dass dort die Gerichte angerufen werden, denn wir leben ja im Rechtsstaat und irgendwann wird dann eben Recht gesprochen. Also das schockiert mich überhaupt nicht. Im Gegenteil, es ist sicher nur der Klarheit zuträglich, wenn der oberste Gerichtshof feststellt, dass bestimmte Regeln auf jeden Fall eingehalten werden müssen. Wobei das Urteil, da stimme ich Herrn Helmut voll zu, das Urteil vom vergangenen Dezember oder die Urteile vom vergangenen Dezember ja auch in gewisser Weise sehr salomonisch sind. Zum einen wird die Autorität, die Sanktionsfähigkeit der Verbände beschnitten, kartellrechtliche Beschränkungen werden aufgehoben, und zum anderen werden sie aber auch bestätigt in ihrer Rolle, den Sport und seine wichtigsten Wettbewerbe zu organisieren, so sie denn alle Kriterien einhalten, die ihnen auferlegt werden. Also ich finde, das ist sehr salomonisch, und jetzt schauen wir mal, was der Markt überhaupt in der Lage ist, auf die Beine zu stellen. Klar, der Fußball monopolisiert die Medien, wir wissen das, und deshalb ist die Super League-Frage immer eine offene, aber auch ohne angedrohte Sanktionen von der UEFA gegen abtrünnige Vereine wird es der Super League extrem schwerfallen, einen wirklich konkurrenzfähigen, korrekt, glaubwürdig finanziertes Modell, einen solchen Wettbewerb, Parallelwettbewerb auf die Beine zu stellen. Also ich sehe das relativ gelassen, und ich denke, es ist der Sache nur zuträglich, wenn der oberste Gerichtshof, der europäische, tatsächlich statuiert.
Helmut, sehen Sie das ähnlich, dass das europäische Sportmodell sich so im Status quo einfach weiterentwickeln wird, mit vielleicht einzelnen Ausnahmen, wo eben der Markt es tatsächlich schaffen könnte, noch ein Konkurrenzprodukt zu etablieren, aber im Grunde ändert sich an der Monopolstellung der Verbände nichts?
Ja, ob sich an der Monopolstellung der Verbände in einzelnen Sportarten sich was ändert, wir sehen ja auch, dass es wie im Bereich Boxen Fälle gibt, wo es nötig ist, auch den Verband neu zu strukturieren. Das weiß man nicht. Aber in jedem Fall hat das Urteil die Möglichkeit offen gelassen, weiterhin diese Monopolstruktur fortzusetzen. Und von daher gehe ich erstmal davon aus, dass das europäische Sportmodell in seiner derzeitigen Form erstmal so erhalten bleibt. In dem jetzigen Workplan der Sportminister, der jetzt ja im Mai verabschiedet worden ist, ist das Thema europäisches Sportmodell auch wieder als ein Punkt auf der Agenda, wo es eine Studie geben soll, die sozusagen die zukünftige Entwicklung des Sportmodells erörtern soll. Also ich würde nicht sagen, dass das Thema jetzt für alle Zeit vom Tisch ist, aber grundsätzlich hat dieses Urteil jetzt die Situation nicht verschlechtert, würde ich sagen. Ich würde einen anderen Punkt, wenn ich darf, nochmal aus dem Urteil herausgreifen, der aus meiner Sicht sehr viel kritischer ist. Und das ist die Unterscheidung, die der Europäische Gerichtshof im Bereich der künftigen Vertragsverletzungsverfahren gemacht hat. Also wenn künftig festgestellt wird, dass europäisches Wettbewerbsrecht durch einen Verband verletzt worden ist, dann gibt es die Unterscheidung von zwei verschiedenen Arten der Verletzung. Die eine nennt sich by object, das ist die, wo ein Verband zielgerichtet eine Verletzung sozusagen in Kauf genommen hat, und die andere by effect, wo das sozusagen nicht intendiert war. Und da unterscheidet der Europäische Gerichtshof und sagt, wenn ein Verband tatsächlich ganz bewusst den Wettbewerb verletzt hat und eine by object, also eine intendierte Verletzung herbeigeführt hat, dann kann er nur dieses heilen, indem er die Effizienzgewinne, die im Artikel 101 Absatz 3 vorgesehen sind, für alle Beteiligten darstellt. Also konkretes Beispiel, Zentralvermarktung, wenn es da mal zu einem Verfahren kommen würde und der Gerichtshof würde sagen, hier, ihr habt ganz bewusst den Wettbewerb ausgeschaltet mit eurer Zentralvermarktung, dann müsste der jeweilige Verband nachweisen, dass alle Beteiligten, vor allen Dingen natürlich die Verbraucher, durch diese Zentralvermarktung einen Effizienzgewinn haben. Und
das ist ja praktisch nicht möglich.
Und das ist sehr schwer möglich. Und jetzt wird es darauf ankommen, was für künftige Verfahren, und ich rechne jetzt auch durch das Urteil mit mehr Verfahren in der Zukunft, was für Fälle da auf den Tisch kommen werden. Und die ursprüngliche Art und Weise der Legitimierung durch die sogenannten Meca-Medina-Kriterien, wo es ausreicht, wo ein Verband nachweisen musste, dass er ein legitimes Ziel verfolgt und die Maßnahmen diesem Ziel auch dienen und nicht überproportional sind, die gelten für diese by object intendierten Verletzungen dann nicht. Und das könnte in Zukunft eine Herausforderung sein.
Also da wird die Zukunft des europäischen Sportes dann wahrscheinlich auch weiter vor Gerichten immer mal wieder verhandelt werden. Ich will noch auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen. Das haben wir auch in den vergangenen Jahren gesehen und auch schon in den vergangenen Jahrzehnten, dass Sport immer wieder dazu genutzt worden ist, um Soft Power aufzubauen. Im Moment sehen wir das im Beispiel Saudi-Arabien. Wir haben es gesehen, Katar, China, aber auch westliche Staaten wie die USA haben eine Strategie, wie man eben Sport auch auf diplomatischem Wege nutzen kann. Herr Helmuth, wann bekommt denn die EU eine sportdiplomatische Strategie?
Es hat ja schon eine sogenannte High-Level-Group gegeben zur Sportdiplomatie, wo es auch ein entsprechendes Dokument erstellt worden ist. Aber dass die EU jetzt verstärkt Sport nutzt für ihre eigene Strategien, das sehe ich gegenwärtig nicht.
Ja, also da stimme ich dem Herrn Helmuth voll zu. Allein schon deshalb, weil ich tatsächlich damals in dieser High-Level-Group gesessen habe und mitgearbeitet habe. Und wir waren einerseits sehr angetan von der Tatsache, dass die Europäische Union auslotet, was denn machbar wäre in sportdiplomatischen Bereichen. Und andererseits, dass dann doch relativ wenig herauskam. Es ist uns nicht gelungen, sportdiplomatische Ansätze sozusagen ins diplomatische Korps der Europäischen Union, also den Auswärtigen Dienst, einzufieden, würde ich mal sagen. Weil die Diplomaten haben den Sport nicht auf dem Radar.
Und immer noch nicht, obwohl das eigentlich ja also von anderen Staaten ja relativ aktiv betrieben wird.
Ja, das wird von allen Staaten aktiv betrieben. Also Frankreich hat eine sehr offensive Sportdiplomatie, die jetzt in den Olympischen Spielen gipfelt. Aber wir hatten ja im selben Jahr schon den Rugby World Cup und die Liste von großen Events, die Frankreich offensiv an sich zieht, ist beeindruckend. Auch die Schaffung eines Ambassadeur du Sport, also eines Botschafterpostens nur für sportliche Fragen, spricht auch schon Bände für den Stellenwert, den der Sport in der französischen Diplomatie beispielsweise im Moment hat. Also Demokratien oder Nicht-Demokratien, alle Staaten, alle Nationalstaaten zielen mehr oder weniger darauf ab, aus dem Sport in irgendeiner Weise Kapital zu schlagen, was ihr Prestige angeht. Mit dem Terminus Softpower tue ich mir immer ein bisschen schwer, aber warum nicht?
Also, und das ist für die EU nicht, ja. Und das ist für die EU nicht umsetzbar?
Ja, also ich denke, das ist nicht die Rolle der EU, sich in Konkurrenz mit Nationalstaaten zu begeben. Also ich bin sehr überzeugter Europäer und werde auch ganz brav zur Wahl gehen am 9. Juni. Aber ich denke nicht, dass die europäische Idee davon profitiert, wenn sie der Nationalfolklore sozusagen Konkurrenz machen will durch eigene ähnliche Aktivitäten. Ich halte das für kontraproduktiv eigentlich, sich auf die Ebene der Nationalstaaten zu begeben und dort um die emotionale Power des Sports zu betteln. Also das braucht die EU nicht und das sollte sie auch nicht tun. Gut, ist meine persönliche Meinung. Ich möchte doch gern noch mal kurz auf die High-Level Group zurückkommen. Einer unserer Vorschläge, die wir damals beworben haben, war beispielsweise die Sportschiene des Erasmus Plus Programms zu stärken. Also budgetär zu stärken und auch zu öffnen gegenüber den Nachbarstaaten, die noch nicht Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind, aber denen wir ja auch unsere Werte vermitteln wollten. Das Wort Wert haben wir noch gar nicht benutzt in unserer Diskussion, aber ich denke, dass der Sport in den Werten, die er verkörpert, sehr nah an den Werten dran ist, welche die Europäische Union selber gern verkörpern möchte und selber gern auch verteidigen möchte in ihren auswärtigen Beziehungen. Und da haben wir gedacht damals, das wäre eine ausgezeichnete Gelegenheit, diese Werte durch sportliche Aktivitäten auch in der Nachbarschaft zu vermitteln bei den Kandidaten, die die Intention haben, einmal Mitgliedstaat zu werden oder gar darüber hinaus. Das wurde dann auch umgesetzt, da waren wir sehr froh, dass das berücksichtigt wurde. Und das Resultat ist ein Gießkannenprinzip, in dem in kleinen, relativ bescheidenen Projekten, aber doch transnationalen Projekten, eben die Aktivitäten des Sports an die Zivilgesellschaft delegiert werden von der Europäischen Union. Man könnte von einem Empowerment der Zivilgesellschaft sprechen, das ziemlich werteorientiert ist. Und da werden dann jedes Jahr mehrere hundert kleinere Projekte gefördert, die die Idee des europäischen Sports und all dessen, was er verkörpern soll im Idealfall, tatsächlich auch sehr gut verkörpern, würde ich sagen.
Aber kann es überhaupt so etwas wie europäischen Sport geben oder der auch vielleicht helfen, so bei einer europäischen Identität mitzuhelfen, die zu entwickeln? Oder ist eben auch der sportliche Wettkampf zwischen Nationen, wie wir ihn jetzt ja auch bald wieder bei der Fußball-EM erleben werden, eigentlich in der Hinsicht kontraproduktiv, weil wir dann doch immer wieder in unsere Nationalstaaten zurückfallen und unsere Nationalstaaten anfeuern und nicht die EU?
Ja, also das sehe ich nicht so. Ich bin der Meinung, dass der Wettkampf, der unter den Nationalstaaten organisiert wird und der wunderbar aufgeladen ist mit nationaler Symbolik von den Farben bis zu den Hymnen und den Volksvertretern auf der Tribüne, dass dieser Wettkampf was Folklorehaftes hat. Also wir nehmen das gerne an, es ist wie eine emotionale Dusche. Und das ändert aber nichts an der Tatsache, dass wir durchaus in der Lage sind, auch die Nützlichkeit oder nicht der Europäischen Union rational zu bewerten, zur Wahl zu gehen oder nicht. Ich glaube nicht, dass die Europäische Union wirklich auf diese Ebene sich begeben sollte. Sie tut wohl daran, die Zivilgesellschaft zu stärken mit ihren verschiedenen Programmen. Und sie muss keineswegs Angst haben, dass ein Event wie die Euro 2024 aus uns allen total europhobe Nationalisten macht. Also bei mir besteht diese Gefahr nicht. Und ich glaube, da bin ich durchaus ausnahmsweise mal in der Mehrheit.
Dann lassen Sie uns zum Abschluss noch ein bisschen in die Zukunft blicken. Der Sportwissenschaftler Jürgen Mittag von der Sporthochschule Köln hat den Zustand der EU-Sportpolitik 2021 untersucht und da auch dann vier Szenarien entworfen, wie es weitergehen könnte. Das erste wäre, im Prinzip bleibt es, wie es im Moment ist. Das zweite Szenario, mittelfristig gibt es manche Bereiche, wie im Zusammenspiel von Bildung und Sport, wo Nationalstaaten mehr Zuständigkeiten abgeben an die EU. In anderen Bereichen bleiben die Nationalstaaten beherrschend. Das dritte wäre eine praktisch komplette Übertragung der Sportkompetenzen von Nationalstaaten an die EU. Oder das vierte wäre eine Renationalisierung, also dass die Nationalstaaten ihre Kompetenz wieder weiter ausbauen und die EU wieder nur Beobachterin ist, wie sie das vielleicht auch lange Zeit gewesen ist. Herr Hellmuth, was halten Sie für wahrscheinlich von diesen vier Szenarien?
Was ich für am unwahrscheinlichsten halte, ist, dass die Sportpolitik auf die europäische Ebene übertragen wird. Ich erwarte jetzt, dass die jetzige Situation sich erstmal so erhalten bleibt. Und meine Hoffnung ist eigentlich eine andere, dass es endlich eine bessere Verzahnung zwischen dem, was Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer EU-Ratspräsidentschaft jedes halbe Jahr an Empfehlungen und Ratsschlussfolgerungen abgeben und entscheiden, dass das sozusagen stärker verzahnt wird, auch mit dem europäischen Förderprogramm. Weil wir sehen, jedes halbe Jahr kommt eine europäische Präsidentschaft mit neuen Empfehlungen, mit neuen Guidelines, mit neuen Schlussfolgerungen und praktisch wird nichts davon umgesetzt, weil die nächste Präsidentschaft dann schon wieder ganz andere Prioritäten hat. Und eben auch das europäische Förderprogramm Erasmus Plus nicht damit verbunden wird. Also es gibt so viele gute Papiere, die auch immer wieder geholt werden, wenn ich sehe, was im Bereich Gender Equality alles an Initiativen von der High Level Group bis Council Conclusions immer wieder an guten Vorschlägen gemacht wird. Und dann hapert es eigentlich an der Umsetzung. Also wenn wir eine erfolgreichere Sportpolitik haben wollen, dann müssen wir eben auch in die Umsetzung all dieser guten Ideen gehen. Und da sehe ich gegenwärtig eigentlich nur das Erasmus Plus Sportprogramm, was da helfen kann. Wir selber als Büro haben in verschiedenen Bereichen vom Klimawandel, Reduzierung des Carbon Footprint zu Gender Equality oder Governance Projekte gemacht, wo teilweise 20, 18 oder mehr als 10 auf jeden Fall immer nationale Olympische Komitees und andere wissenschaftliche Organisationen dabei sind. Und da, glaube ich, da müssen wir weiter gehen, dass sich dieses Umsetzungsdefizit dieser guten Ideen mal endlich auflöst.
Wäre es dafür auch wichtig, dass der Sport größere Sichtbarkeit erhält, zum Beispiel durch mehr Sitzungen in dem zuständigen Ausschuss im EU-Parlament oder in dem Titel des Kommissars, des zuständigen Kommissars, das Wort Sport auch tatsächlich auftaucht?
Ja, bis jetzt wird es verschämt, versteckt hinter der Bildung und der Jugend. Aber das hängt natürlich auch von den handelnden Personen ab. Ja, wir werden eine neue Kommission kriegen. Wir werden vielleicht einen neuen Kommissionspräsidenten, eine Präsidentin kriegen. Wissen wir noch nicht. Dann geht es ringen um die verschiedenen Kommissare und die Portefeuille los. Wer hat welche Kompetenzen? Das ist natürlich auch jedes Mal die Möglichkeit eines Neustarts für den Sport, ob er vielleicht sichtbarer wird, ob er vielleicht ein eigenes Kommissariat kriegt, was ich jetzt mir nicht vorstellen kann in der nahen Zukunft. Aber es hängt auch von den handelnden Personen ab, was die Szenarien, die der Jürgen Mittag entworfen hat, betrifft, denn ob mehr Kompetenzen nach Brüssel abgegeben werden, was ich nicht glaube, oder ob renationalisiert wird, hängt natürlich auch von denen ab, die eine ideologische Agenda in die eine oder andere Richtung haben und die womöglich oder nicht eine Mehrheit haben nach den nun anstehenden Wahlen. Also da ist vieles offen, würde ich sagen. Vieles von dem, was wir überhaupt diskutiert haben in den vergangenen Minuten, ist sehr offen. Ich stimme dem Herrn Hellmuth voll zu, wenn er glaubt, dass in den kommenden Jahren vor Gericht auch stark ausgelotet werden wird, was machbar ist, wohin die Entwicklung womöglich geht. Und ich stimme ihm natürlich zu, was das große Potenzial, was allerdings nicht voll ausgeschöpft ist, des Erasmus Plus Sportprogramms betrifft, an dem ich auch mehrfach teilgenommen habe und das ich vorher fast ein bisschen abschätzig, aber das war sehr positiv gemeint, mit Gießkannenprinzip umschrieben habe. Ich denke, da ist auch noch einiges möglich und es gibt also guten Grund, auch optimistisch zu sein, dass der Sport auf der Agenda in Brüssel ein kleines bisschen höher klettert, aber natürlich mahlen die Mühlen dort relativ langsam, wie es komplexe Institutionen eben an sich haben.
Ist das auch Ihr Eindruck, Herr Hellmuth, was die Sichtbarkeit angeht?
Was ich mir wünschen würde, das wäre eigentlich, dass das, was die Kommission beispielsweise in ihrem Weißbuch von 2007 selbst ins Spiel gebracht hat, nämlich das Mainstreaming des Sports in viele Politikbereiche vorzunehmen, dass das jetzt irgendwann mal ernst genommen wird, weil das passiert viel zu wenig. Wenn man sich anguckt, wie in Politikfeldern wie Gesundheitspolitik, wo der Sport ja eine wesentliche Rolle spielen kann, dieses Thema total vernachlässigt wird und auch die für Sport zuständige Generaldirektion und das Sportreferat da relativ, sage ich mal, zurückhaltend ist, diese Themen innerhalb der Kommission weiter zu bewegen. Also da würde ich mir wünschen, dass diese Anerkennung des Sports in diesen gesellschaftlichen Bereichen, auch was soziale Integration und Gesundheit angeht, dass das einen höheren Stellenwert und Anerkennung bekommt und dass sich dann natürlich auch niederschlägt in den ganz konkreten Politiken und auch in den jeweiligen Förderbereichen. Das würde ich mir wünschen und ich stimme da Herrn Sonntag zu in der Frage, wie bedeutend es ist, wer am Ende des Tages der für Sport zuständige Kommissar oder Kommissarin ist. Wir haben jetzt eine Phase, wo die gegenwärtige Kommissarin nur übergangsweise ein Jahr da war. Da haben wir eigentlich, würde ich sagen, nicht so viele Impulse gesehen. Aber wir hoffen natürlich, dass ab Dezember mit der neuen Kommission da ein großes Interesse am Sport kommen wird.
Es gibt also noch viel Potenzial in der EU-Sportpolitik und viele offene Fragen. Ein paar davon haben wir in diesem Sportgespräch angerissen. Vielen Dank an Volker Hellmuth, Leiter des Brüsseler Büros des Europäischen Olympischen Komitees und an den Sportsoziologen Albrecht Sonntag, der uns aus Frankreich zugeschaltet war für diesen paneuropäischen Blick auf die EU-Sportpolitik. Vielen Dank an Sie beide. Das Interview können Sie auch hören in der Deutschlandfunk-App. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Maximilian Rieger.